Das Echo von Frida Kahlo erinnert sich. Über einem Krankenbett erscheint ein Spiegel und ein Mädchen im Gipskorsett malt das einzige Motiv in Reichweite: sich selbst.
Gewicht, Geruch, Decke. Die Welt kehrt zurück, ein Sinn nach dem anderen. Zuerst der Gips, der gegen Rippen drückt, die bei jedem flachen Atemzug schmerzen. Dann Kampfer und etwas Metallisches, von dem ich gelernt habe, dass es mein eigenes Blut ist, ewig trocknend, ewig erneuert. Dann die Decke, die ich auswendig kenne wie ein Gebet, an das ich nicht glaube. Jeder Riss kartiert über 3 Monate, seit die Straßenbahn mich zu diesem zerbrochenen Ding gemacht hat. Aber heute ist etwas anders. Licht fängt sich, wo vorher keines war. Glas. Ein Spiegel. Jemand hat einen Spiegel an der Unterseite meines Betthimmels befestigt. Ich weiß sofort, dass es Mama war. Sie würde das praktisch nennen. Mütterlich. Etwas zum Anschauen, mein Schatz, damit du nicht verrückt wirst. Als könnte es etwas anderes als Wahnsinn sein, dies anzuschauen. Ich schließe die Augen. Aber ich kann sie nicht geschlossen halten. Diese Monate habe ich versucht, das zu verschlafen, was aus mir geworden ist. Wenn ich sie öffne, ist sie da. Das Gesicht im Glas. Es dauert lange Sekunden, bis ich begreife, dass diese Fremde ich sein soll. Ihre Augenbrauen treffen sich in einer dunklen Linie, die ich fast erkenne. Aber ihre Augen, meine Augen, halten etwas Wildes, das ich nie zuvor gesehen habe. Etwas, das zurückschaut wie ein Wesen, das entscheidet, ob es fliehen oder kämpfen soll. Ich sehe aus wie etwas, das die Straßenbahn zurückgelassen hat, was natürlich genau das ist, was ich bin. Die ersten 3 Tage weigere ich mich. Ich wende den Kopf, die kleine Bewegung, die sie mir gelassen haben, und schaue stattdessen zur Wand. Lass den Spiegel auf die leere Decke starren. Am 4. Morgen kann ich die Wand nicht mehr ertragen. Ich bitte Christina, ein Tuch über das Glas zu hängen. Sie tut es, ihr Gesicht weich vor Mitleid, das ich nicht ertragen kann. Und für einen Tag habe ich Frieden vor diesen beobachtenden Augen. Aber bei Einbruch der Nacht greife ich mit zitternden Armen nach oben, um das Tuch herunterzureißen. Der Stoff verfängt sich an meinen geschwächten Fingern. Ich habe jetzt so wenig Kraft. Aber ich ziehe, bis er fällt. Das Nichtwissen ist schlimmer als das Sehen. Das Sich-Vorstellen, wie schlimm, wie verändert, wie zerstört, ist schlimmer als jede Wahrheit, die das Glas zeigen kann. Und so schaue ich. Sie ist schrecklich. Das Gesicht. Wer auch immer sie vorher war. Die Frida, die mit den Cachuchas über Philosophie stritt, die Medizin studieren wollte, die Alejandro Gomez Arias hinter der Preparatoria küsste, wo Diego Rivera seine lächerlichen Wandbilder malte. Ersetzt durch dieses hohle Geschöpf mit blutergussfarbenen Schatten unter den Augen. Aber sie ist auch spezifisch. Das hatte ich nicht erwartet. Das Morphium kommt und geht in Wellen, stiehlt mir meine Schärfe, macht die Zeit zu etwas, das ich nicht festhalten kann. Aber wenn es genug zurückweicht, dass ich denken kann, bemerke ich Dinge. Wie der Schmerz neue Linien zwischen meinen zusammengewachsenen Augenbrauen eingemeißelt hat. Wie sich der Kiefer anspannt, wenn ich die nächste Dosis verweigere und versuche, niemandem etwas zu beweisen. Dass, wenn Nachmittagslicht durchs Fenster fällt, ein Wangenknochen es fängt, während der andere in einem Schatten verschwindet, den ich fast berühren könnte. Gegen meinen Willen beginne ich, dies interessant zu finden. Es ist ein schreckliches Eingeständnis. Papa kommt abends, wenn sein eigener Körper es erlaubt. Auch er hat einen Körper, der ihn verrät. Epilepsie formt sein Leben so sicher, wie dieser Unfall meines zerschmettert hat. Wenn die Anfälle ihn bedrohen, kann er nicht allein schlafen. Er sitzt stattdessen an meinem Bett und wir halten gemeinsam Wache, 2 unzuverlässige Körper in der Dunkelheit. Ich habe dir etwas mitgebracht, Fridita. Bücher. Seine Fotografiebücher, die schweren europäischen, die er mehr schätzt als Geld. Er öffnet eines quer über meine Decke, wo meine Hände es erreichen können, und ich sehe Gesichter, die ich nie getroffen habe, in Silber und Schatten wiedergegeben. Rembrandt, sagt er und blättert langsam um. Er hat sich selbst mehr als 40 Mal gemalt. Nicht aus Eitelkeit, aus Neugier, dem Bedürfnis zu wissen. Er blättert weiter. Schau hier, siehst du, wie er nur von einer Seite beleuchtet? Der Schatten erzählt so viel wie das beleuchtete Fleisch. Vielleicht mehr. Ich schaue. Die Gesichter im Buch sind alte Männer mit wettergegerbter Haut, Frauen mit Perlenohrringen, der Künstler selbst, der über Jahrhunderte hinweg herausstarrt mit einem Ausdruck, den ich fast erkenne. Er betrachtet sich selbst so, wie ich mich betrachtet habe. Nicht mit Liebe, nicht mit Entsetzen, mit Aufmerksamkeit. Wie hat er das gemacht? Höre ich mich fragen. Spiegel. Papas Stimme ist sanft. Stundenlang vor Spiegeln, sein eigenes Gesicht lernend wie ein Chirurg die Anatomie lernt. Jeden Schatten, jede Linie, die Zeit und Leben eingemeißelt hatten. Wie ein Chirurg. Das Wort trifft hart. Ich wollte Ärztin werden, wollte die Architektur des Körpers von innen studieren. Jetzt kann ich nicht einmal stehen, aber ich kann schauen. Das zumindest kann ich noch. An der Wand gegenüber meinem Bett hat Mama ein kleines Retablo aufgehängt. Eines ihrer Ex-Voto-Retablos, die kleinen Votivbilder, die sie verehrt. Dieses zeigt eine Frau, die von einem Pferd geworfen wurde, ihr Körper in einem Winkel verdreht, der Tod bedeuten sollte, die Jungfrau in goldenen Wolken darüber schwebend. Unter dem Bild gedrängte Handschrift auf Spanisch. Ich danke der Jungfrau von Guadalupe, dass sie mich vor dem Tod gerettet hat. Die Farben sind leuchtend, fast grell. Karmesinrotes Blut, goldene Heiligenscheine, das tiefe Blau des Gewandes der Jungfrau. Das Leiden der Frau ist ohne Zurückschrecken gemalt. Der anonyme Künstler wandte sich nicht von ihrer Qual ab, machte sie nicht schön, legte Zeugnis ab und brachte Dank dar. Ich glaube nicht an die Jungfrau. Ich habe das Mama gesagt, als ich 12 war, und sie weinte eine Woche lang. Aber ich ertappe mich dabei, wie ich stundenlang auf dieses kleine Gemälde starre. Der Name der Frau ist Maria Luisa. Ich kann ihn in der gedrängten Inschrift lesen. Sie wurde 1892 von ihrem Pferd geworfen, 33 Jahre vor meiner Straßenbahn. Und irgendwo vor ihr eine andere Frau. Und vor jener eine weitere. Wie viele wurden auf diese Weise zerbrochen? Wie viele hatten ihr Leiden in leuchtendem Karmesin und Gold gemalt, für wert befunden, bezeugt zu werden? Ich bin nicht die Erste. Die Prozession zerbrochener Körper reicht Jahrhunderte zurück. Es liegt etwas in diesem Wissen, nicht Trost, genau genommen, aber eine Art Zugehörigkeit, die ich nicht erwartet hatte. Das Pferd, der verdrehte Körper, die ehrliche Wiedergabe der Katastrophe, die Dankbarkeit, die ich nicht fühlen, aber fast verstehen kann. Tage verschwimmen, die zweite Woche, die dritte. Alejandros Briefe werden kürzer. Er schreibt über Schopenhauer und Hegel, als könnte Philosophie Anwesenheit ersetzen, als könnten Ideen meine Hand halten durch die langen Nächte, wenn das Morphium nachlässt. Die Cachuchas haben aufgehört zu besuchen. Es ist zu schwer für sie, mich so zu sehen, und vielleicht zu schwer für mich, gesehen zu werden. Meine Schwestern kommen mit Suppe und Sorge und nichts zu sagen. Ich werde zu einer Last, die verwaltet werden muss, nicht zu einer Person, die gekannt werden will. Aber der Spiegel verwaltet mich nicht. Er zeigt nur. Und langsam hört das Gesicht im Glas auf, nur ein Monster zu sein. So langsam, dass ich es nicht bemerke, bis es bereits geschehen ist. Die Schatten sammeln sich noch immer unter ihren Augen. Der Kiefer spannt sich noch immer gegen den Schmerz. Der Körper darunter bleibt eine Ruine aus Gips und heilendem Fleisch. Aber ich beginne, über das Grauen hinaus etwas anderes zu sehen. Spezifität. Die besondere Kurve dieser Oberlippe. Die genaue Dunkelheit, wo die Augenbrauen sich treffen. Die Art, wie sich die Nasenflügel weiten, wenn ich mich weigere zu weinen. Niemand sonst auf der Welt hat dieses Gesicht. Niemand sonst trägt diese genauen Zeichen des Überlebens. Ich beginne, es festhalten zu wollen, nicht um es zu feiern, um es zu verstehen. Als könnte ich, indem ich jeden Schatten festhalte, lernen, wer sie ist. Diese Fremde, die ich nun werden muss. Papa. Er schaut von dem Buch auf, das er bei Kerzenlicht liest. Es ist spät. Draußen schläft Coyoacán unter den Sternen des Dezembers 1925. Und das Haus ist still bis auf die fernen Gebete meiner Mutter. Könntest du mir Papier bringen und einen Bleistift? Er fragt nicht warum. Vielleicht sieht er, was ich erst zu verstehen beginne. Er geht nach unten und kommt zurück mit einem dicken Blatt aus seinem Atelier. Einem Bleistift mit weicher Miene. Einem Brett, gegen das ich drücken kann, während ich flach liege. Die erste Linie ist falsch. Ich zeichne ein Oval für das Gesicht und es sieht ihr überhaupt nicht ähnlich. Die Augen sind zu hoch, die Nase absurd lang. Ich zerknülle das Papier mit Händen, die vor mehr als Schwäche zittern. Mehr, sage ich. Er bringt mehr. Er sagt nichts. Er hat Geduld gelernt von einem Körper, der Anfälle ohne Vorwarnung bietet. Er weiß, was es bedeutet, innerhalb von Grenzen zu arbeiten. Es dauert Stunden. Die Kerzen brennen herunter. Meine Arme brennen vor Erschöpfung und das Morphium zieht an den Rändern von allem, verwischt die Linie zwischen dem Gesicht über mir und dem Gesicht, das auf dem Papier entsteht. Aber endlich, als der Himmel sich zur Dämmerung hin aufzuhellen beginnt, habe ich etwas. Eine Skizze, die Proportionen noch unsicher, die Schattierung unbeholfen, ungeübt. Aber der Ausdruck, diese wilde Wachsamkeit hinter den Augen, diese Entschlossenheit zu sehen und gesehen zu werden, das habe ich eingefangen. Ich schaue vom Papier zum Spiegel und wieder zurück. Das gleiche Gesicht, die gleiche Fremde, die auch ich bin. Vier Wände, eine Decke und die eine Person, die nicht gehen kann. Wenn ich mit diesem Gesicht allein sein muss, dann will ich sie kennen. Das ist keine Hoffnung. Ich werde es nicht Hoffnung nennen. Dieses Wort ist für mich ruiniert, wurde zu etwas gemacht, wofür Mama betet, während ich hier liege und die Chancen berechne, je wieder gehen zu können. Nein, das ist etwas Härteres, etwas, wofür ich noch keinen Namen habe. Die erste kleine Handlung seit Monaten, die nicht bloß Überleben ist, sondern Schaffen. Das Gesicht im Spiegel ist zu meinem Motiv geworden. Die Skizze ist nicht gut. Ich weiß das so klar, wie ich die Risse in meiner Decke kenne. Ich weiß nichts von Kunst, nichts darüber, wie man das, was ich sehe, in Linie und Schatten übersetzt. Ich wollte Ärztin werden. Ich wollte Anatomie von innen studieren, die Architektur lebender Körper lernen, aber diese Frieda, die diese Dinge getan hätte. Sie starb am 17. September, als die eiserne Haltestange in sie eindrang, wie das Horn eines Stiers, der einen schlechten Torero findet. Ich muss aufhören, auf ihre Rückkehr zu warten. Diese hier. Das Gesicht im Spiegel, die Hände, die noch einen Bleistift halten können, der Geist, der sich weigert, aufzuhören zu bemerken. Diese könnte etwas anderes werden. Mama kommt im Morgenlicht und sieht das Papier auf meiner Decke. Was ist das? Übung, sage ich ihr, fürs Sehen. Sie versteht nicht. Sie bekreuzigt sich und richtet meine Kissen und geht, um frische Kerzen unter der Jungfrau anzuzünden. Aber ich habe aufgehört, sie um Verständnis zu bitten. Ich habe aufgehört, irgendjemanden zu bitten. Der Spiegel wartet über mir, geduldig wie ein Chirurg. Und irgendwo zwischen den formellen Porträts in Papas europäischen Büchern und der rohen Ehrlichkeit von Mamas gemaltem Leiden gibt es eine Art zu sehen, die meine werden könnte. Ich bitte um mehr Papier.
Das Echo verklingt. Die Agora Cosmica öffnet bald. Eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Wir sind ein kleines Non-Profit. Wir nutzen synthetische Stimmen, damit diese Geschichten kostenlos bleiben, ohne Werbung und dich in mehreren Sprachen erreichen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, erzähl jemandem davon. Und eine Bewertung hilft anderen, sie zu finden. Fakten und Einsichten hinter jedem Echo unter agoracosmica.org.